Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tech- und Finanztalks. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist, Laura. Wir haben heute ein paar richtig spannende Themen auf dem Tisch, die uns zeigen, wie sich unser Konsumverhalten und die globale Technologie gerade massiv verschieben.
Hallo Tim, ich freue mich auch total. Ja, die Themen sind wirklich extrem vielfältig. Von der Art, wie wir online shoppen, über Lieferdienste bis hin zu Wasserstoffflugzeugen und KI-Chips aus China. Da ist für jeden etwas dabei, egal ob man schon ein Profi an der Börse ist oder gerade erst anfängt, sich für diese Dinge zu interessieren.
Genau das ist der Plan. Wir wollen die Dinge so aufbereiten, dass wirklich jeder mitkommt. Fangen wir doch direkt mal mit etwas an, das uns alle betrifft, dem Online-Shopping. Es gibt da diesen Trend namens Social Commerce. Viele von uns kennen ja den klassischen Weg. Man merkt, man braucht neue Schuhe, geht auf eine Seite, tippt Laufschuhe in die Suchzeile und klickt sich durch die Ergebnisse. Aber das ändert sich gerade grundlegend, oder?
Absolut. Das, was wir bisher kannten, nennt man das Suchmodell. Man sucht gezielt nach einem Produkt. Aber jetzt kommt das Social-Modell ins Spiel und hier hat eine Firma namens Pinduoduo, oft kurz PDD genannt, das Ganze wirklich perfektioniert. Die Idee ist simpel, aber genial. Einkaufen wird zu einem sozialen Erlebnis. Das Zauberwort heißt Group Buying, also Gruppenkäufe.
Moment mal, Laura, für alle, die den Begriff nicht kennen, was genau passiert da eigentlich? Wie funktioniert dieses Group Buying in der Praxis?
Stell dir vor, du findest ein Produkt, das du eigentlich gar nicht auf dem Schirm hattest. Aber anstatt es einfach zu kaufen, siehst du, dass es viel günstiger wird, wenn du eine Gruppe von Freunden oder Bekannten mitbringst, die ebenfalls bestellen. Man nutzt also soziale Netzwerke und Vertrauensmechanismen. Pinduoduo wartet nicht darauf, dass du ein Bedürfnis äußerst, sondern erzeugt dieses Bedürfnis künstlich durch diese Gruppenrabatte und eine Art Spieltrieb. Wir nennen das Gamification.
Das klingt fast so, als würde man Shopping in ein Videospiel verwandeln. Also geht es gar nicht mehr primär darum, dass ich effizient finde, was ich suche, sondern eher um die soziale Bestätigung und den Spaß am gemeinsamen Sparen.
Exakt. Es geht um soziale Validierung. Und für das Unternehmen ist das ein riesiger Vorteil bei den sogenannten Kundenakquisitionskosten, kurz CAC. Das ist im Grunde das Geld, das eine Firma ausgeben muss, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Bei Pinduoduo sind diese Kosten extrem niedrig, weil die Nutzer durch das Group Buying quasi selbst zum Marketingkanal werden. Sie laden ihre Freunde ein, damit alle sparen können. Das Unternehmen muss also kaum Geld für Werbung ausgeben, weil die Community den Job übernimmt.
Wahnsinn. Und dieses Modell ist ja nicht nur in China erfolgreich, sondern schwappt gerade massiv zu uns rüber, vor allem durch Temu, richtig?
Richtig. Die aggressive Expansion von Temu zeigt uns, dass diese Logik des gemeinsamen Sparens kulturübergreifend funktioniert. Besonders in Zeiten, in denen die Kaufkraft sinkt, zieht das extrem gut. Aber natürlich gibt es auch Schattenseiten oder zumindest Risiken, die man im Auge behalten muss.
Da bin ich gespannt. Wo liegen denn die Gefahren bei so einem rasanten Wachstum?
Ein ganz großes Thema sind die Zoll- und Handelsbarrieren. Gerade in den Vereinigten Staaten und in der Europäischen Union gibt es Spannungen wegen der sogenannten De Minimis-Regeln, also bestimmten Freigrenzen beim Import. Zudem gibt es das Problem der Qualitätsperzeption. Temu wird oft als Billigplattform wahrgenommen. Wenn Sie später versuchen, in höherpreisige Segmente vorzustoßen, könnte dieses Image ein Hindernis sein. Und noch etwas, Sie sind stark von Plattformalgorithmen abhängig. Wenn soziale Netzwerke ihre Datenschutzrichtlinien ändern, könnte das den viralen Effekt plötzlich dämpfen.
Verstehe, also eine extrem starke Wachstumsmaschine, aber mit politischem und imagebedingtem Rückenwind gegen die Wand fahren, könnten Sie auch. Lass uns mal einen Schritt weitergehen zu einem anderen Bereich, der unser tägliches Leben prägt, den Lieferdiensten. Da gibt es ja Firmen wie Uber oder DoorDash. Lange Zeit hat man ja gesagt, dass dieses Modell eigentlich gar nicht profitabel sein kann, dass sie nur Geld verbrennen, um Marktanteile zu gewinnen.
Das war lange Zeit tatsächlich die Meinung der meisten Analysten. Aber wir sehen gerade eine massive Wende. Wir befinden uns in einer Phase der Konsolidierung. Was das bedeutet, ist eigentlich einfach. Die kleinen Anbieter verschwinden oder werden geschluckt und es bleiben die großen Player übrig. Uber und DoorDash haben gezeigt, dass man eine sogenannte kritische Masse erreichen muss, den Marktführerstatus. Wenn man groß genug ist, ändern sich die Spielregeln komplett.
Inwiefern denn? Warum wird es plötzlich profitabel, nur weil man der Größte ist?
Da spielen zwei Dinge eine große Rolle. Erstens die Logistik und die Effizienz. Je mehr Leute bestellen und je mehr Fahrer auf der Plattform sind, desto besser funktioniert das System. Das nennen wir den Netzwerkeffekt. Je attraktiver die Plattform für Fahrer ist, desto mehr Nutzer kommen. Und je mehr Nutzer da sind, desto mehr wollen Fahrer dort arbeiten. Zweitens nutzen sie geschickt Cross-Selling-Synergien.
Cross-Selling, das müssen wir kurz erklären. Was genau ist damit gemeint?
Ganz einfach. Man verkauft einem bestehenden Kunden ein weiteres Produkt. Bei Uber bedeutet das zum Beispiel, wer die App nutzt, um von A nach B zu fahren, wird viel eher dazu geneigt sein, auch Uber Eats für sein Mittagessen zu nutzen und umgekehrt. Dadurch optimieren sie die Nutzerakquise. Sie müssen nicht für jeden Service einen neuen Kunden suchen, sondern nutzen den bestehenden Stamm für alles. Die Fixkosten werden auf ein immer größeres Transaktionsvolumen verteilt, was die Margen verbessert.
Das heißt also, die Zeit des Geldverbrennens ist vorbei und jetzt geht es um die Cashflow-Maximierung. Klingt nach einem soliden Plan, aber gibt es hier nicht auch wieder regulatorische Hürden? Ich meine, die Fahrer sind ja oft keine festangestellten Mitarbeiter.
Und genau da liegt einer der größten Risiken. Die arbeitsrechtlichen Änderungen könnten alles verändern. Wenn Gigworker plötzlich als reguläre Angestellte eingestuft werden müssten, würde das die Kostenstruktur massiv verschlechtern. Außerdem gibt es in einigen Städten Bestrebungen, Liefergebühren oder Kommissionssätze zu deckeln, um die Restaurants vor den hohen Gebühren der Plattform zu schützen. Und dann ist da noch das Problem der Marktsättigung. In den USA wachsen sie kaum noch und neue Märkte sind oft weniger profitabel als die Kernmärkte.
Also auch hier wieder ein Kampf zwischen massiver Marktmacht auf der einen Seite und dem Gesetzgeber auf der anderen. Lass uns jetzt mal das Thema komplett wechseln und in eine ganz andere technologische Richtung gehen, weg von den Apps hin zur Hardware. Konkret geht es um künstliche Intelligenz und sogenannte spezialisierte KI-Beschleuniger. Normalerweise denken wir da sofort an Nvidia aus den USA, richtig?
Absolut, Nvidia ist momentan der unangefochtene Weltmarktführer. Aber jetzt passiert etwas Interessantes. Aufgrund von Exportbeschränkungen der Vereinigten Staaten und ihrer, also sogenannten GPU-Bans, kommen Firmen in China und anderen Regionen nicht mehr an die neuesten High-End-Chips heran. Das führt zu einer paradoxen Situation. Weil sie die besten Chips nicht kaufen dürfen, sind sie gezwungen, ihre eigenen Hardware-Architekturen zu entwickeln.
Das klingt fast so, als würde aus einem Hindernis eine Chance werden. Man nennt das ja oft erzwungene Innovation, oder?
Genau so ist es. Es entsteht ein künstlicher Markt für alternative KI-Chips. Während die Welt auf Nvidia setzt, baut sich in China eine parallele Industrie auf. Die versuchen jetzt, den Mangel an Hardware durch algorithmische Effizienz und völlig neue Chip-Designs auszugleichen. Für globale Investoren ist diese Fragmentierung zwar ein Risiko, aber für regionale Fonds ist es eine riesige Chance. Es entstehen lokale Champions, die im asiatischen Raum alternativlos werden könnten, weil sie schlichtweg die einzige verfügbare Hardware liefern können, die vom Staat abgesegnet ist.
Aber können die wirklich mit Nvidia mithalten? Die Lücke scheint doch technisch gesehen schon ziemlich groß zu sein.
Da hast du einen wichtigen Punkt. Das ist auch das größte Risiko. Es gibt da dieses sogenannte CUDA-Ökosystem von Nvidia. Das ist quasi die Softwareumgebung, in der fast alle KI-Entwickler weltweit arbeiten. Diese Lücke zu schließen ist extrem schwer. Zudem gibt es Fertigungsprobleme. Viele Chips werden bei Foundries wie TSMC hergestellt und diese Firmen unterliegen ebenfalls US-Einflüssen. Wenn die Produktion dort gestoppt wird, nützt das beste Design nichts. Außerdem könnte die Isolation in geschlossenen regionalen Märkten die globale Innovation insgesamt bremsen.
Faszinierend. Es ist also ein regelrechter Hardware-Krieg, bei dem es nicht nur um Technik, sondern vor allem um Geopolitik geht. Zum Abschluss möchte ich noch über ein Thema sprechen, das mich persönlich extrem fasziniert, die Luftfahrt. Wir wissen alle, dass Fliegen ein riesiges CO2-Problem ist und da gibt es eine sehr ambitionierte Wette von Airbus.
Oh ja, die Wasserstoffstrategie. Airbus verfolgt die Vision eines wasserstoffbetriebenen Flugzeugs bis zum Jahr 2035. Schicker. Jetzt muss man ehrlich sein. Es gibt viel Skepsis und es gibt Verzögerungen. Aber wenn man sich die Alternativen ansieht, bleibt Wasserstoff eigentlich das einzige echte Szenario für eine vollständige Dekarbonisierung des Luftverkehrs.
Warum ist denn nicht einfach Elektro die Lösung? Wir haben ja immer mehr E-Autos und kleine Elektroflugzeuge sehen wir auch schon mal.
Das Problem sind die Batterien. Sie sind schlichtweg zu schwer. Für einen kurzen Hüpfer über den Kanal mag das funktionieren, aber für Langstreckenflüge ist das physikalisch aktuell nicht machbar. Die Wette von Airbus ist hier also ein langfristiges Projekt. Es geht weniger um den Erfolg in 2 oder 3 Jahren, sondern darum, die technologische Führung bei der Wasserstoffinfrastruktur zu übernehmen. Wenn Sie es schaffen, die Lagerung und die Zertifizierung zu lösen, revolutionieren Sie das gesamte Geschäftsmodell der Luftfahrt.
Das würde bedeuten, dass nicht nur das Flugzeug anders ist, sondern wahrscheinlich der komplette Flughafen umgebaut werden muss, oder?
Genau. Das ist einer der kritischen Risikofaktoren. Flughäfen weltweit müssten komplett auf Wasserstoff umgerüstet werden. Und das kostet Unmengen an Geld. Außerdem ist die Handhabung von flüssigem Wasserstoff technisch hochkomplex und riskant. Und dann ist da noch der Zeitplan. Wenn Airbus bis 2035 nicht fertig wird, könnten alternative Technologien, wie zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, den Markt besetzen.
Aber Sie haben ja auch einen starken Rückenwind durch die Politik, richtig?
Absolut. Es gibt massive staatliche Förderung durch die Europäische Union im Rahmen des Green Deals. Airbus hat zudem die finanziellen Ressourcen, um so ein extrem riskantes Projekt überhaupt erst zu finanzieren. In der Summe ist es also eine hochspekulative, aber potenziell bahnbrechende Wette auf die Zukunft. Wenn das klappt, könnten Sie eine fast monopolartige Stellung bei der Treibstoffversorgung und der Technologie einnehmen.
Wahnsinn! Von Social Shopping über Lieferdienste und KI-Chips bis hin zu Wasserstoffflugzeugen. Wir haben heute einen richtig tollen Überblick bekommen. Es ist spannend zu sehen, dass viele dieser Trends eigentlich eine Gemeinsamkeit haben. Es geht oft darum, wer die kritische Masse erreicht oder wer durch äußere Zwänge dazu gezwungen wird, völlig neue Wege zu gehen.
Das hast du sehr schön zusammengefasst, Tim. Die Welt verändert sich gerade in einem Tempo, das fast atemlos macht, Samad. Aber genau deshalb ist es so wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen.
Absolut. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank für deine Einblicke, Laura. Und an alle da draußen, bleibt neugierig und behaltet diese Trends im Auge. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss und bis bald.
Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis: Alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt. Von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.